Ihr habt gemerkt, Sie haben gemerkt, das ist ein Mann, der aus Erfahrung spricht, der das aufgreift, was er erlebt hat. Und wir wollen uns das anschauen unter diesem Thema, ich stehe wieder auf. Und das Erste, was mir hier auffällt, wie er sich beschreibt, er sagt, um ein Haar wäre ich hingefallen. Um ein Haar wäre ich hingefallen, damit meint er gestürzt, liegen geblieben. Und die Beziehung mit Gott auf der Strecke geblieben. Und das Erste, was er nennt, was ihn so erschüttert hat, das ist, dass er neidisch geworden ist. Er sagt, es gibt so viele Leute um mich herum, die fragen kein Stück nach Gott. Und irgendwie geht's denen so gut. Und das passt doch nicht. Das passt doch nicht, dass ich dir vertraue, dem Schöpfer der Welt, der alles ordnen kann, dem Versorger, und den Leuten, die sich einen Dreck darum scheren, denen geht's gut. Das geht doch nicht. Sie haben immer Glück, sagt er. Und wir merken hier auch, das merken wir ja auch, wenn wir so unsere eigenen Gedanken reflektieren, wo sich so ein Immer einschleicht oder ein Nie. Da sind wir ja oft schon blind für die Wirklichkeit. So ist seine Sicht hier aber. So eingeschränkt ist seine Sicht schon, dass er sagt, das ist immer so. Die haben alle nur Glück. Bei denen gibt's nur Sonnentage und bei mir gibt es nur Wolkentage. Aber es ist gleichzeitig seine Erfahrung in diesem Augenblick. Es ist seine Erfahrung, obwohl ich zu Gott gehöre, bin ich neidisch auf Menschen, die es sich so viel einfacher machen. Ich bin verunsichert. Verunsichert. War es umsonst, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte? Warum segnet mich Gott nicht dafür, dass ich an ihm festhalte? Eigentlich müsste das doch aufgehen, diese Rechnung. Oder ich habe mich Gott zugewandt und dann muss er mich doch segnen. Das kann doch nicht sein, dass ich so mit leeren Händen dastehe und um mich herum haben die Menschen mehr als ich. Das kann doch nicht sein. War das alles umsonst? Ich habe diese Situation erlebt bei einem Freund, bei dem wir eine Zeit lang als Ehepaar gewohnt haben und dessen Verlobung und auch angekündigte Hochzeit in die Brüche ging. Und seine Frau sagte, nee, sie kann sich das doch nicht vorstellen. Das war relativ kurz vor der Hochzeit, war alles schon geplant. Und dann saßen wir zusammen in der Küche und er sagte genau solche Sätze wie hier. War das umsonst, dass ich mich nach Gottes Geboten gerichtet habe, dass ich mich für die Ehe vorbereitet habe, dass ich mich darauf gefreut habe, dass ich bei der Wahl meiner Partnerin nach Gottes Willen gefragt habe. War das alles umsonst? Womit habe ich das verdient? Ich habe doch nach dem Segen Gottes gesucht darin. Und das Dritte, was hier auftaucht, was ganz nah verwandt ist mit dem Neid, ich bin eifersüchtig. Eifersüchtig, jetzt mal gar nicht so sehr auf Menschen, denen das Glück zufällt oder die reicher sind als ich, sondern eifersüchtig darauf, dass es Menschen in meiner Umgebung gibt, die können scheinbar viel mehr Menschen begeistern für das, was sie leben und was sie glauben oder was sie denken. Ich bin eifersüchtig auf diese Schwätzer, sagt er. Ich erlebe Menschen, denen läuft sogar das Volk Gottes nach. Denen laufen also Menschen nach, die doch eigentlich eine Verbindung zu Gott haben. Die laufen ihnen nach und das klingt alles so toll. Ihre Masche ist so erfolgreich. Sie sind gute Rhetoriker und ich sehe daneben ganz alt aus. Wörtlich heißt das hier, und die Leute schlürfen begierig ihr Wasser. Das heißt, hier geht es um Menschen, die von Gott wegbringen. Er sagt hier, das sind Menschen, die sagen, Gott merkt ja doch nichts. Du kannst einfach leben und selbst wenn es Gott gibt, das macht nichts. Der wird schon ein Auge zudrücken. In diese Richtung reden sie. Was weiß der da oben von dem, was hier unten abläuft? Also hier wird ein praktischer Atheismus gelehrt. Du kannst zwar irgendwie an Gott glauben, aber mit deinem Leben hat das nichts zu tun. Und er nennt das Gottverachtung und sagt, und diese Gottverachtung wird aber so schön den Menschen beigebracht, dass ihnen die Leute nachlaufen. Und die, die Gottes Wort sagen, da gibt es nur wenige, die ihnen zuhören. Ich bin eifersüchtig, sagt er. Das kann doch nicht sein. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist in diesem Psalm, er sagt, ich mühte mich ab, es zu verstehen. Ich habe mir versucht, diese Sache zu erklären. Ich habe versucht, da mit dem Verstand ranzugehen und ganz nüchtern und besonnen ranzugehen und merkte, ich komme da nicht weiter. Ja, im Gegenteil, sagt er, ich erlebe, dass ich verbittert bin, innerlich zerrissen. Ich bin innerlich zerrissen zwischen ja dieser Bestandsaufnahme, dass es den anderen Menschen um mich herum besser geht, und dem Gefühl, dass ich loyal gegenüber meinem Gott sein will. So, er sagt es eigentlich noch anders. Er ist hin und her gerissen zwischen diesem Unglück, das er erlebt, und diesem, dass er irgendwie Gott nicht mehr spürt, und seiner Loyalität zu den anderen Menschen, die glauben. Er sagt, wenn ich so reden wollte wie sie, also wie die Schwätzer, wenn ich so reden wollte wie sie, würde ich alle verraten, die zu dir gehören. Er geht hier den ersten kleinen Schritt. Er geht den ersten kleinen Schritt und der heißt, obwohl es mir in meinem persönlichen Glauben so schlecht geht. Ich möchte mich an Gott wenden, und das hat damit zu tun, dass ich um die vielen Geschwister weiß, die ich habe, die Gott treu nachfolgen. Und ich möchte mit an sie denken bei meinen Entscheidungen. Und ich will nicht vorschnell die Flinte ins Korn werfen und damit den anderen Leuten, die Gott nachfolgen, diesen gleichen Zweifel säen, den ich auch habe. Es gibt diese Loyalität, die er hier hat, die gibt es in einer negativen Form und in einer positiven Form. Am stärksten kann man das beschreiben, wenn man zum Beispiel ein befreundetes Paar nimmt, die Christen sind und die überlegen, ob sie zusammen in Urlaub fahren. Die beiden sind beispielsweise Jugendmitarbeiter. Und sie überlegen, zusammen in Urlaub zu fahren. Und dann wäre schlechte Loyalität oder das, was wir manchmal in unseren Gemeinden sagen, das ist dann so, ja, für euch mag das ja in Ordnung sein. Ich vertraue euch, dass ihr das gut handelt und dass ihr da nicht sexuell intim werdet, sondern dass ihr euch für die Ehe behaltet. Aber das wäre ja ein schlechtes Vorbild für die Jugendlichen, die euch anvertraut sind. Das halte ich für Quatsch. Ich halte das für einen Unsinn, wenn man das sozusagen nur an dem Vorbild anhängt. Ich glaube, wenn die Sache schlecht ist, dann ist sie auch für diese beiden Mitarbeiter schlecht. Dann führt es sie in Versuchung und darum sollten sie um ihrer selbst willen es nicht tun. Und dann ist sozusagen dieser Vorbildcharakter nachgeordnet. Das, was hier gemeint ist, ist eine positive Loyalität, die bedeutet, bin ich mir meiner Sache, bin ich mir meiner Zweifel, meiner Verunsicherung, bin ich mir derer so sicher, dass ich sie den anderen Menschen, die Gott vertrauen, empfehlen kann? Und darum sagt er, obwohl ich so verbittert, so innerlich zerrissen bin, trotzdem ging ich in den Gottesdienst. Also hier steht in das Heiligtum, das war damals die Stätte, an der Gott wohnt und die man aufsuchen kann, um Gemeinschaft mit anderen Menschen zu haben, die gemeinsam auf dem Weg des Vertrauens auf Gott hin sind. Man könnte heute sagen, man muss dazu nicht in ein Heiligtum oder an einen bestimmten Ort gehen. Aber ich glaube, dass das, was er tut, dass er nicht nur Gott im Gebet sucht, für sich selbst. Das hat er sicherlich schon getan und er hat das Gefühl, er kommt aus dieser Situation nicht heraus. Das, was er hier tut, das ist der zweite Schritt, den er sozusagen tut, einfach aus diesem Verständnis, jetzt nähere ich mich Gott und ich tue das, indem ich mich in diese Gemeinschaft von Menschen begebe, die mit mir glauben. Das kann mir eine Hilfe sein. Ich komme hier verstandesgemäß nicht weiter. Ich komme vielleicht auch im persönlichen Gebet nicht weiter. Vielleicht ist das eine Chance, dass ich die Gemeinschaft von Christen aufsuche. So würde ich das neutestamentlich sagen. Und dann sagt er, als ich mich das bemühte zu verstehen und obwohl ich dann zu Gott kam, da merkte ich plötzlich, dass mein Verstand völlig mich blind gemacht hatte. Ich stand vor dir, sagt er, wie ein Stück Vieh. Ich stand vor dir wie jemand, dessen Verstand nicht mehr funktioniert. Ohnmächtig. Vielleicht durch Bitterkeit. Vielleicht haben Sie das schon mal erlebt, dass in Ihrem Herzen über irgendetwas Groll ist oder Bitterkeit. Und Sie gemerkt haben, dass Sie blind werden für die Wahrheit. Dass Sie wie geblendet sind. Dass Sie nicht mehr nüchtern und besonnen an eine Sache herangehen können. Weil Ihre Gefühle, Ihre Verbitterung Sie blendet. Und so sagt er dann, das Einzige, was mir blieb, ist, dass ich vor Gott stand. Dass ich in dieser Gemeinschaft am Heiligtum stehe und letztlich vor Gott stehe. Das ist das, was ich tun konnte. Mehr kann ich nicht tun, sagt er förmlich. Und dann das Dritte, was mir hier auffällt. Er sagt, du hast meine Hand ergriffen. Du, Gott, bist mir da entgegengekommen, als ich da stand, ganz alleine. Als mein Verstand mich nicht mehr beraten konnte, als ich eigentlich nur noch aus Loyalität, aus einem positiven Pflichtgefühl da war, da hast du meine Hand gegriffen. Und da hast du mich geführt, in Vers 23 und 24, du hast meine Hand ergriffen und hältst mich, du leitest mich nach deinem Plan. Er fühlt sich wie ein Blinder, der jetzt geführt wird. Der konnte noch nicht mal Gottes Hand sozusagen ergreifen, sondern Gott ergreift ihn an der Hand und sagt, ich führe dich. Ich führe dich wie jemand, der blind geworden ist. Ich habe das in der letzten oder vorletzten Woche so von jemand gehört, der gesagt hat, ich kann das nicht erklären, aber ich bin ganz ruhig über dem Leid. Ich kann das nicht erklären. Das würde ich sagen, ist diese Hand Gottes, die ergreift. Die ergreift und führt. Und dann bemerkt er noch etwas. Er sagt, als ich in das Heiligtum kam, da erweiterte sich mein Blick. Du erweiterst meinen Blick. Ich sah etwas, was ich vorher überhaupt nicht gesehen habe. Vor mir öffnete sich ein Horizont, den hatte ich vorher nicht. Und das ist der Horizont, dass ich sah, wie es mit Menschen ausgeht, die vielleicht in diesem Leben scheinbar glücklich, zufrieden und reich dahingehen und die auf einen Abgrund zugehen, der Gott ferne. Plötzlich konnte ich eine Dimension sehen, die ich vorher nicht hatte, die Dimension des Endes sehen, was es bedeutet, mit Hoffnung oder ohne Hoffnung zu sterben, was es bedeutet, auf einen Abgrund zuzugehen oder auf die Herrlichkeit Gottes zuzugehen. Und dann bemerkt er noch etwas. Er sagt, ich merkte in dem Ganzen, dass es nur eine Sache gibt, die bleibt. Du, Gott, du bleibst. Du bleibst. Das ist in Vers 26. Du bleibst mir für immer. Selbst wenn ich Leib und Leben verliere, so hat das Luther übersetzt, selbst wenn ich Leib und Leben verliere, so bleibst doch du, mein Gott. Du bleibst. Du bist der einzige Fels in einer unruhigen Zeit. Der einzige sichere Punkt, den ich habe und der mich jetzt hat, der mich ergriffen hat und bei dem ich zufrieden sein kann. Und darum, das ist der vierte Gedanke, das vierte, was mir hier auffällt, darum stehe ich wieder auf. Darum stehe ich wieder auf. Und ich stehe auf, indem ich ein Bekenntnis spreche. So ist das hier bei diesem Psalmdichter der Fall. Ich spreche ein Bekenntnis. Das hat er ganz, vielleicht ist Ihnen das aufgefallen, ist euch das aufgefallen. Der Psalm beginnt nicht mit der Klage, er beginnt mit einem Bekenntnis. Er beginnt mit dem Bekenntnis, ich weiß es, Gott ist gut zu seinem Volk, ist gut zu Israel. Er ist gut zu allen, die ihm mit ganzem Herzen gehorchen. Und dann sagt er, und beinahe wäre ich daran irre geworden. Aber er sagt, jetzt stehe ich wieder auf. Ich stehe auf mit diesem Bekenntnis, denn ich habe erlebt, dass Gott mich an der Hand greift. Gott hat mich an der Hand gepackt und darum sage ich, ihr habt das gemerkt, seine Situation hat sich noch kein Deut verändert an dieser Stelle. Seine Situation ist noch der gleiche Schlamassel wie vorher. Und er sagt, Gott ist gut zu den Menschen, die ihm nachfolgen, die ihm gehorchen. Das ist sein Bekenntnis. Das ist sein Bekenntnis, noch bevor es Wirklichkeit wird. Aber er hat erlebt, dass Gott ihn an der Hand fasst. Und das reicht, sagt er, um dieses Bekenntnis zu sprechen. Er versucht also, in dieser Situation noch nicht die Dinge zu erklären. In dem ganzen Psalm gibt es keine Erklärung für das, was er erlebt. Er kann es nicht erklären. Aber er sagt, ich kann hier nichts erklären. Ich kann nur Gott, meine Blicke auf Gott richten. Ich kann nur Gott anbeten. Darin besteht mein Wiederaufstehen. Und es besteht noch aus etwas Zweitem, das er in Vers 28 formuliert. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich. Ich setze mein Vertrauen auf den Herrn. Mögen andere entscheiden, wie sie wollen. Ich bleibe bei dir. Mögen andere fallen und liegen bleiben. Ich werde leben. So wird es im Psalm 91 ausgedrückt. Wenn 1000 neben mir fallen, so werde ich leben. Es mag sein, dass sich viele Menschen um mich herum anders entscheiden, sagt der Psalmdichter, wenn sie in Not geraten. Aber ich, der ich von der Hand Gottes ergriffen wurde, ich bleibe dabei. Ich setze mein Vertrauen auf Gott, obwohl ich noch nicht sehe, was sich zum Positiven wandelt. Ich bin fast gefallen, aber jetzt stehe ich wieder auf. Und dann sagt er, sogar, ich will weiter sagen, was du getan hast. Es ist noch gar nichts passiert. Die Situation ist noch nicht geklärt. Ich will weiter sagen, was du getan hast. Anbetung feiert, oder dieses Vertrauen, könnte man noch besser sagen, Vertrauen feiert, noch bevor es eintrifft, diese Zukunft, feiert diese Zukunft mit Gott. Zum Schluss möchte ich Ihnen dieses Bild erklären. Ich stehe wieder auf. Die Tulpen. Eine Frau aus unserer Gemeinde ist vor knapp zwei Jahren gestorben. Friederike Hofmann. Sie hatte diesen Kranz hier. Der wurde vorbereitet für sie, für ihre Beerdigung. Und wir hatten, weil der Sarg überführt wurde, hatten wir diesen Kranz noch kurz bei uns zu Hause. Und wir waren ganz erstaunt, dieser Kranz stand dann auf unserem Esstisch und die Tulpen richteten sich darin wieder auf. Vielleicht haben Sie das schon mal erlebt, wie Tulpen sich so aufrichten. Und das sah ganz eigentümlich aus, ein Beerdigungskranz, und da gingen die Tulpen plötzlich nach oben. Die richteten sich auf und standen plötzlich. Ich stehe wieder auf. Und deshalb schließe ich mit diesem Bekenntnis oder dem, was Gott selber zu Daniel sagt in Daniel 12. Denn das zeigt diese Perspektive, ich stehe wieder auf, dass diese Perspektive über den Tod sogar hinausreicht. Und das in einer Zeit, in der die meisten Menschen, die Vertrauen auf Gott hatten, noch nicht wussten, dass es eine Ewigkeit gibt. So spricht da der Engel Gottes zu Daniel. Geh jetzt, Daniel. Viele werden von Gott geprüft werden, damit Gottes Volk am Ende rein und geläutert dasteht. Und die Treulosen, die sich von Gott abgewandt haben, werden bis zuletzt auf ihrer Untreue beharren. Sie werden nicht verstehen können, was ich dir offenbart habe, aber die Einsichtigen werden es verstehen. Du aber geh jetzt, Daniel. Und lege dich zur Ruhe. Am Ende der Zeit wirst du auferstehen. Dann wird dir das Leben zuteil, das Gott für alle bestimmt hat, die ihm treu geblieben sind. Amen. Ich bete mit uns. Sie können gern sitzen bleiben. Lieber Vater im Himmel, wir beten jetzt besonders für Menschen unserer Mitte, die in Not sind und die noch gar nicht sehen können, wo das bei Ihnen persönlich besser wird. Die es sich auch mit dem Verstand nicht erklären können, warum Ihnen das passiert. Wir beten um unsere Geschwister, dass sie erleben, wie du ihre Hand ergreifst, wie du ihr Fels bist, dass sie dich mit frohem Herzen ehren und anbeten können und sagen können, du bist gut, Gott, zu allen Menschen, die dir gehorchen. Amen.